Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Wir wollen heute mehr erfahren über die Vertragsarbeiter in der DDR. Wer in einem anderen Land leben und arbeiten möchte, der kann das heutzutage ganz einfach tun. Auch wenn jemand nach Deutschland kommen will, kann er sich bewerben auf den Job seiner Wahl und wenn er ihn bekommt, dann kann er ab sofort bei uns leben. Auf diese Art und Weise funktionierte das auch schon in der Vergangenheit. Im Westen und auch bei uns im Osten. Während man in der BRD Gastarbeiter sagte, hatte die DDR Vertragsarbeiter, denn die Zusammenarbeit war vertraglich klar geregelt und auch zeitlich begrenzt. Das erzählt auch unser Gast Emiliano Chaimite aus Mosambik. Er kam als Auszubildender in den Osten, hat hier gearbeitet und ist geblieben. Damals und heute engagierte sich ehrenamtlich für ein gutes Miteinander der Kulturen und wurde 2021 als Botschafter für Demokratie und Toleranz ausgezeichnet. Damit das damals gut gelingen konnte, gab es sogar Vorbereitungskurse, wo die Arbeiter etwas über die fremde Kultur erfuhren, in der sie ab jetzt leben würden, sagt Emiliano Chaimite.
Zufällig habe ich jemanden begegnet, der mir dann sagte, es gibt eine Ausschreibungsmöglichkeit beim Arbeitsministerium und dort kann man sich einschreiben, wenn man in die DDR gerne möchte. Und so habe ich mich dann eingeschrieben und dann wurden dann notwendige Prüfungen veranlasst, gesundheitlich, aber auch schulische. Und die, die sozusagen diese Prüfungen bestanden haben, die durften dann für 2-3 Monate in ein Vorbereitungszentrum. Und da wurden wir dann vorbereitet, was ist DDR, wie leben die Menschen dort, wie ist das System, was kommt auf uns zu und so weiter. Natürlich waren wir als junge Menschen sehr neugierig. Also wir wollten alles aufgesogen, was so an Informationen gegeben hat. Und das wurde dann auch spannend, als wir dann hier angekommen sind.
Gerade in Sachsen waren die Arbeitskräfte gern gesehen. Und bis heute kann man deren Wirken auch bei uns noch wahrnehmen. Zum Beispiel im Erzgebirge, wie unser Gast weiß.
Forstwirtschaft, also der ganze Wald in Erzgebirge, Schmiedeberg und so weiter waren voller Mosambikaner. Das hat mich immer jemand gesagt, wissen Sie eigentlich, welche Geschichte die Mosambikaner hier geschrieben haben? Wenn Sie den Wald hier sehen, den ganzen Wald, sollten Sie wirklich ein bisschen innehalten. Den haben die Mosambikaner hier bewirtschaftet und bepflanzt. Und der blüht jetzt so. Also da waren auch einige, einige noch da sind, die geblieben sind.
Emiliano Chaimite erzählt uns heute von seinem Leben als Vertragsarbeiter in der DDR. Unser Thema im Exquisit-Podcast. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf die Erzählungen von Emiliano Chaimite. Völkerfreundschaft war eine große Sache in der DDR. Frieden halten mit den Völkern dieser Welt und sich gegenseitig unterstützen. So sollte es damals sein. Auch beim Thema Vertragsarbeiter in der DDR. Ein Modell, das funktionierte und das durchaus benötigte Arbeiter in den Osten brachte. Zuvor wurden die auf ein Leben in der DDR vorbereitet. Sie erfuhren etwas über unsere Traditionen, unsere Werte und unsere Kultur. Etwa 200.000 von ihnen gab es in der DDR. Sie kamen aus den sozialistischen Bruderländern und sie gingen auch wieder nach Hause. Denn ihre Arbeit war vertraglich geregelt und befristet. Zeitarbeiter quasi. Doch auch ihr Bleiberecht und die Bedingungen, unter denen sie bei uns bleiben durften, waren vertraglich genau geregelt. Ein Vertrag zwischen den jeweiligen Ländern über die Rahmenbedingungen für die Menschen, die in die DDR kamen, um hier ausgebildet zu werden und zu arbeiten. War der Vertrag zu Ende, ging es wieder nach Hause. Gastarbeiter nannte man sie im Westen, Vertragsarbeiter hießen sie im Osten. Arbeitskräfte aus dem Ausland, die in der DDR arbeiteten, so wie es der Vertrag vorsah. Die meisten gingen wieder zurück nach dem Ende der DDR. Manche sind geblieben, wie Emiliano Chaimite. Er kommt aus einem Land, das neben Polen, Kuba, Ungarn und Vietnam Vertragsarbeiter in die DDR schickte. Emiliano kommt aus Mosambik und von ihm wollen wir von den Vertragsarbeitern im Osten erfahren. Bom dia e benvindo a Exquisit.
Muito obrigado, schönen Dank.
Bitte. Ja, gerne. Herr Chaimite, wie war denn Ihr Weg in die DDR? Mit welchem Beruf sind Sie damals zu uns gekommen?
Ich bin in Mosambik, in Maputo, 1986 im November gestartet und in Schönefeld angekommen. Durfte ich dann nach Schönebeck bei Magdeburg in ein Wohnheim ankommen und da wurde ich sozusagen dort beruflich dann ausgebildet und wir fanden auch dann Arbeit in der Heizkesselwerk Schönebeck, Dresden.
Wie waren denn die Voraussetzungen, um in die DDR einreisen zu dürfen, um hier auch Bleiberecht zu haben? Wie kam man denn hierher?
Also typisch Mosambik. Mosambik war ja so ein sogenanntes Brüderland. Wir waren sozusagen sozialistische Brüder. Und es gab ein Abkommen, ich glaube 1979 wurde das Abkommen abgeschlossen zwischen DDR und Volksrepublik Mosambik. Und da hat dann sozusagen Mosambik junge Leute gesucht. Offiziell ist es so Ausbildung und Studium, das war auch zum Teil auch zu hören. Aber es war tatsächlich am Ende, wie man feststellen wird, eine Rekrutierung oder eine Gewinnung von Arbeitskräften, die dann sozusagen den Fachkräftemangel in der DDR auch mit bewältigen sollten. Aber für uns als junge Menschen war das natürlich eine Alternative, denn Mosambik befand sich damals auch im Bürgerkrieg. Da war man als junger Mensch froh, dass man nicht zur Armee musste, so in meinem Fall. Und so kam ich dann durch Umweg, weil ich ja nicht unbedingt aus der Hauptstadt Maputo komme, sondern aus Beira, da habe ich gewohnt. Und bin dann in Maputo. Zufällig habe ich jemanden begegnet, der mir dann sagte, es gibt eine Ausschreibungsmöglichkeit beim Arbeitsministerium und dort kann man sich einschreiben, wenn man in die DDR gerne möchte. Und so habe ich mich dann eingeschrieben und dann wurden dann die notwendigen Prüfungen veranlasst, gesundheitlich, aber auch schulische. Und die sozusagen diese Prüfungen bestanden haben, die durften dann für 2-3 Monate in ein Vorbereitungszentrum und da wurden wir dann vorbereitet, was ist die DDR, wie leben die Menschen dort, wie ist das System, was kommt auf uns zu und so weiter. Wir, natürlich waren wir als junge Menschen sehr neugierig, also wir wollten alles aufgesogen, was so an Informationen gegeben hat, aber es waren natürlich nicht, also Information ist das eine, das andere ist natürlich, wenn man live mit dabei ist und das wurde dann auch spannend, dann, als wir dann hier angekommen sind.
Das heißt, man brauchte nicht unbedingt einen Beruf, sondern man ging auch in die DDR, um eine Ausbildung zu erfahren, egal ob Studium oder eben ein Lehrberuf.
Genau, ich glaube, es nannte sich offizielle Qualifikation und Arbeit. So, und so wurden wir praktisch angekommen, sofort in die deutsche Ausbildung. Das fand auch idealerweise für uns damals auch in den Wohnheimen statt, wo wir gelebt haben. Und eine Woche später haben wir dann jeweils zu den Zeiten, es gab 2 Gruppen. Einige waren vormittags so Deutschunterricht, andere nachmittags. Und so gab es dann das eine Abwechslung, so ein Turnus, wer Vormittag in dem Deutschunterricht gewesen ist, hat nachmittags in dem Betrieb dann Berufsausbildung oder polytechnische Ausbildung und so weiter erfahren. Und so ging das Ganze 4 Jahre lang. Also das heißt, nicht nach 6 Monaten waren wir natürlich fertig mit der Ausbildung, mit der deutschen Ausbildung. Dann haben wir angefangen tatsächlich zu lernen und zu arbeiten in Schichten, genau.
Und wir haben schon gehört, man kann sich einschreiben, hieß es in Mosambik. Das heißt, es war staatlich auch geregelt. Man hat jetzt nicht selbstständig geguckt, da ist eine Stelle frei und ich bewerbe mich. Denn heute ist es ja so, jeder kann ja, der eine gute Qualifikation hat und ins Ausland gehen möchte, kann sich ja bewerben, wenn dort ein Job frei ist. Ich kann mich in England bewerben, jemand aus Mexiko kann sich hier bewerben, genau. Wenn er das. Jeder kann, wenn er den Job hat, ja herkommen. Das ist ja, steht ja jedem frei. Ist das damals quasi nicht so gewesen? Sondern es war wirklich wie so eine Art, ich will nicht sagen Austauschprogramm, sondern, weil Sie sagten Bruderländer, so politisches Programm.
Genau.
Es lief also staatlich.
Es lief staatlich, also es durften auch nur noch so bestimmte Länder, also es gab welche, die nach Kuba, DDR und ich glaube Polen hat auch noch einige Mosambikaner gehabt, Sowjetunion. Also es war tatsächlich so, die Rekrutierung, die fand über das Arbeitsamt statt. Wenn man dort sozusagen sich eingeschrieben hatte, wurde man eingeladen und dann wurden die ganzen Tests und Prüfungen und dann wurde man in dieser Zentrum, Vorbereitungszentrum dann geschickt, wenn dann die Ergebnisse positiv gewesen sind. Und dort wurde dann sozusagen dieser ganze Maßnahmen nochmal erklärt, wo wir hingehen wollen, was sollen wir dort machen eventuell. Und da gab es einige, die den Wunsch hatten, weil sie dann schon das Abitur hatten, die wollten ein Studium. Dann wurden sie auch gesagt, ja, das könnt ihr auch machen. Allerdings, das ging dann nicht ganz auf. Es war tatsächlich, also die Gruppe, wo wir gekommen sind, und dieses Abkommen von 1979, die waren tatsächlich für Ausbildung und Arbeit. Insofern waren einige schon enttäuscht, dass sie dann tatsächlich die Ausbildung qualitativ nicht so entsprochen hat, wie sie gehofft hatten. Es hat noch einige bestimmte Berufswunsch oder manche hatten schon berufliche Erfahrungen, aber es wurde da nicht unbedingt darauf eingegangen. Meistens war das immer so, ihr geht dahin, wo ihr gebraucht werdet. Und es war also nicht individuell, wie heute der Fall ist, sondern es war ein Regierungsabkommen. Und da müsste man sich sozusagen in dieses Abkommen passen. Das heißt so, am Anfang haben sie natürlich, ja, das haben sie sicher recht, am Anfang haben sie in den Schulen, in bestimmte Bildungszentren rekrutiert, aber dann gingen dann da auch die Leute aus. Deswegen gab es diese Ausschreibungsmöglichkeit beim Arbeitsamt. Und dort könnte man sich einschreiben und dann rutschte man praktisch in dieser Regierungsabkommen dann mit rein.
Der Name Vertragsarbeiter, der suggeriert ja schon, dass dort ein Vertrag existiert hat, dass der quasi geschlossen wurde zwischen den beiden Ländern. Die Vertragszeiten waren begrenzt, habe ich gehört. Stimmt das?
Es waren 4 Jahre insgesamt.
4 Jahre.
Danach musste man in den Urlaub oder war dann der Vertrag beendet. Aber dann gab es die Möglichkeit, trotzdem nochmal zu erneuern, also nochmal zum zweiten Mal in die DDR zu kommen. Und später, als die DDR festgestellt hat, dass da einige doch in Verlust gegangen sind, also das heißt, Fachkräfte, die dann schon ausgebildet waren, die kamen dann nicht wieder. Oder man hat neue bekommen, musste man die wieder anlernen und so weiter, hatte man diese Möglichkeit eingeräumt, dass die, die schon da waren, auch dann nochmal wiederkommen können. Und zwar, das hat einen Grund, weil dieses Abkommen zielte eigentlich ursprünglich darauf hin, dass junge Menschen, die in Mosambik vielleicht auch nicht die Chance gehabt hätten, eine Ausbildung zu genießen, hier gut ausgebildet werden können, um dann das Land wieder aufzubauen. Wir bilden Leute aus, das sind sozusagen die, die dann dieses Land oder die jeweilige Länder aufbauen werden. Das fühlten sich auch einige von uns so als diejenigen, die das Land wieder aufbauen wollen. Und da gab es auch manchmal Slogans oder Lieder, die darauf zielte, wir sind die, sozusagen diejenigen, die dann die Zukunft des Landes sozusagen in Mosambik aufbauen werden. Und demzufolge war es natürlich die Enttäuschung groß, als man dann später festgestellt hat, dass nach dieser Ausbildung in Mosambik keinerlei berufliche Perspektive mehr bestanden hat.
Weil man die Berufe in Mosambik nicht
weil
braucht?
Weil diese Berufsbilder in Mosambik nicht vorhanden sind. Also die Industrie auch nicht vorhanden ist, bei der Textilindustrie. Teilweise viele Sachen waren vorgesehen durch dieses Abkommen. Da war ja so vorgesehen, dass die DDR in Mosambik investiert und dort bestimmte Produkte wie Baumwolle oder Steinkohle oder die die DDR braucht, dort investiert, Industrie aufbaut. Und wir sollten dann sozusagen dann in dieser Industrie arbeiten, damit die DDR dann sozusagen dieser Produkte importieren kann und nicht aus dem kapitalistischen Ausland kaufen muss. Also das ging dann immer halt mit Kaffee und dann Bananen, wie gesagt, auch Steinkohle habe ich ja schon gesagt und viele andere Sachen eben halt, die so geplant gewesen sind. Aber dieser Plan ging natürlich nicht auf, weil der Bürgerkrieg hat dann die Infrastrukturen gleich kaputt gemacht, die die DDR versucht hat aufzubauen. Und das wird man auch später feststellen. Das war auch der Grund, warum dann später einiges an finanzielle Nachteile für uns gegeben haben, weil die DDR musste sich komplett zurückziehen. Es war dann nicht mehr möglich und die Investitionen, die getätigt worden waren, die waren dann plötzlich dann Schulden geworden und man wollte diese Schulden abtragen. Und da hat man noch mehr Arbeitskräfte verlangt, sozusagen als Kompensation. Und dann haben auch noch eine gewisse finanzielle Anteile von uns dann sozusagen abgenommen. Also das heißt, es gibt dann dieses Problem jetzt, wo Entschädigung die Frage ist oder Anerkennung, was auch immer. Entschädigung kann man vielleicht sagen. Das heißt also, die DDR hat das Geld, was wir hätten bekommen sollen oder unseren Lohn, so ungefähr 60% über einen bestimmten Doppelbetrag einbehalten. Im Abkommen mit Mosambik. Mhm. Und dadurch hat Mosambik seine Schulden getilgt quasi. Mit uns, also mit Arbeitskraft plus dieser finanziellen Mittel, die sie einbehalten haben.
In diesen Verträgen, was standen da eigentlich drin? Also was war denn da geregelt? Worum ging es denn in den Verträgen?
Also eben über Ausbildung und Arbeit und explizit eben halt, dass danach diese Ausbildung oder nach dieser 4 Jahre derjenige dann zurückgehen muss, damit dieser vertragliche Verpflicht auch erfüllt wird. Ne? Das Mosambik wollte ja die Menschen haben, die dann ausgebildet werden, um das Land aufzubauen. Und das Negativste, was ich in den Verträgen gesehen habe, dass das kein Recht auf Rente zum Beispiel stand nicht drin, also kein Recht auch auf bestimmte Invalide. Also wenn man jetzt auf Unfall ist und berufsunfähig geworden ist, also gab es keine Entschädigungsrecht darauf. Das waren alle Sachen, die sozusagen der mosambikanische Staat sich einbehalten hat oder auf ihn sozusagen abgewälzt worden ist oder verantwortet hat. Das heißt also, wir dürften das alles machen. Wenn was passiert, mussten wir dann wieder zurück. Also ohne diese Versorgung. Und deswegen gab es auch Probleme dann nach der Wiedervereinigung, dass einige, die geblieben sind wie ich, dann nochmal in das Rentensystem reinzukommen, ne? Also und so weiter. Also das waren alles andere geregelt. Also das Recht auf Arbeitsplatz und Vergütung stand alles drin. Nur mit Hand geschrieben sogar diese 60%, was ich genannt habe. Das wurde nachträglich nochmal sozusagen verbessert oder eingeschrieben. Am Anfang waren das, glaube ich, sogar nur 30 oder 15 und dann wurde es immer sukzessive erhöht, weil man hat gemerkt, okay, es macht schon was aus, wenn wir das Geld von den Menschen einbehalten. Da kann Mosambik hier seine Verpflichtungen und Schulden dann sozusagen abbauen damit. Was stand noch drin? Na, eigentlich, wir waren gleichberechtigt. Es war nicht irgendwo was extra ein besonderer Arbeitsplatz in dem Sinne, sondern wir waren Gleichberechtigte mit den anderen Werktätigen aus den Kombinaten, wo wir praktisch angestellt worden sind. Hm. Nur eben damit, dass man eben halt das Recht auf Urlaub hatte, aber nicht wegfahren durfte, auch nicht ins Ausland, also Urlaub hier in der DDR verbringen. Und dann die nach den 4 Jahren eben halt dann nach Mosambik musste.
Gab es Berufe, die da besonders gebraucht wurden? Wo kam man denn zum Einsatz?
Also die meisten kamen in den verschiedenen Kombinate, so Metall, es gab viele, die zum Beispiel im Maschinen-, Traktorenwerk waren einige, die allermeisten waren im Textil- und Fleischkombinate. angestellt, Waggonbau und auch einige im Chemieindustrie. Ich glaube, Buna Leuna waren viele Mosambikaner. Ja, einige waren auch zum Beispiel im Sprengstoffwerk, waren da einige von uns da untergebracht. Aber meistens, so wie gesagt, Fleischkombinat, Textilindustrie und Maschinenbau, Landmaschine. Und hier Forstwirtschaft, also der ganze Wald in Erzgebirge, Schmiedeberg und so weiter, waren voller Mosambikaner. Das hat mich immer jemand gesagt, wissen Sie eigentlich, welche Geschichte die Mosambikaner hier geschrieben haben? Wenn Sie den Wald hier sehen, den ganzen Wald, sollten Sie wirklich ein bisschen innehalten. Den haben die Mosambikaner hier bewirtschaftet und bepflanzt. Und der blüht jetzt so. Also da waren auch einige, sogar einige noch da sind, die geblieben sind.
Jetzt haben wir schon gehört von einem Wohnheim. Wurden Sie da untergebracht? Wohnte man im Wohnheim oder wo wohnt man dann, wenn man Vertragsarbeiter ist?
Grundsätzlich ja, in den Wohnheimen. Mhm. Also außerhalb des Wohnheims war verboten zu wohnen. Es hat den Grund auch, dass man dort in den Wohnheimen eine gewisse Betreuung hatte. Da gab es einen Gruppenleiter und einen Dolmetscher für die Anfangsmomente, der sozusagen die engere Betreuung vorgenommen hat und alles andere praktisch geregelt worden sind. Uns wurden natürlich auch die Pässe weggenommen. Schon am Flughafen schon und wir haben einen Ausweisersatz und alles andere. Wir hatten auch kein Bankkonto, das ist klar. Unsere ersten Konten wurden dann 1990, haben wir dann selbst eröffnet. Vorher hatten wir das nicht. Genau, und den Wohnheimen leben war eben so, dass dort dann auch ein Betreuer, ein Deutscher mit dabei war, der dann auch mit aufgepasst hat. In der Regel, na, wir waren ja junge Leute, da wollte man schon ein bisschen gucken, was machen wir, wo gehen wir hin, kommen wir denn auch dann zu den Zeiten, die wir dann da sein müssten, dürfen Besucher rein oder nicht. Das war auch dann nicht so ganz einfach. Also Besucher dürften zum Teil rein, aber dann zu bestimmten Zeiten von bis. Und am Anfang durfte man auch nicht außerhalb des Wohnheims übernachten, aber im Laufe der Zeit hat sich das auch dann, es war selbstständig. Also da gab es auch Widerstand auch gegen diese Erlasse, dass man nicht außerhalb übernachten darf oder keinen Besuch bekommen. Es gab also viele Konflikte, weil man hat ja auch Freundschaften geschlossen und die Freundinnen wollten natürlich eine besuchen, wo lebst du und was machst du. Und das Wohnheimleben war natürlich auch sehr angenehm, weil dort fanden natürlich tatsächlich jedes Wochenende kulturelle Veranstaltungen statt. Man hat also schon miteinander was gemacht und da wollte natürlich auch dann seine Freunde oder Familie, je nachdem, wann man kennengelernt hat, auch mit dabei haben. Und da kam immer mal ab und zu mal zum Konflikt eben, weil die anderen mussten 22 oder so Wohnheim verlassen. Und dann, man war in der Regel nicht einverstanden damit. Aber das Leben gestaltet sich eben halt so, dass später, mit zunehmender Zeit, hat man eben halt Freundschaften geschlossen. Und dann gab es im Wochenende, wo man meistens bei den Familien untergebracht war. Ich hatte auch eine bekannte Familie, die ich dann regelmäßig besucht habe. Am Wochenende habe ich auch dort übernachtet und am Sonntag dann wieder zurück. Also das war, Freundschaften sind auch entstanden, aber vereinzelt, auf Eigeninitiative. Es wurde nicht unbedingt jetzt forciert als solches. Ne? Also auch die Arbeitskollegen hielt sich alles ein bisschen im Grenzen, wie man das so Freundschaften pflegt. Aber wenn man selber aktiv war, hat man Freundschaften, gute Freundschaften geschlossen, ja.
Das heißt, es gab schon Regeln, die festgelegt waren. Also wie wir gehört haben, Besuch nur dann und dann. Man schläft nicht auswärts. Gab es andere Regeln auch, an die man sich halten musste?
Ich kann nur sozusagen subjektiv sprechen. Also ich höre immer noch von anderen Kollegen oder anderen, die woanders gelebt haben, wo es zum Teil strenger gewesen ist. Was ich weiß von meinen Personen selber, was gestört hat, war, dass man eben zum Beispiel nicht heiraten dürfte. Das war auch eine Regel zu der DDR-Zeit. Dass die Frauen nicht schwanger werden dürften. Dann wurden sie dann auch abgeschoben. Und was von Nachteil war, war natürlich, dass immer die Androhung mitgelaufen ist, wenn du nicht spurst, dann wirst du abgeschoben. Also das war so, das lief jeden Tag mit und das wussten die Kollegen auch auf der Arbeit. Das haben sie auch einen aufgetischt. Du musst ja arbeiten, sonst fliegst du raus. Also so ungefähr war dann immer das Slogan. Ne? Ansonsten, wie gesagt, keine anderen Regeln, die ich sagen muss. Also außer dieser eben, was ich gesagt habe, ne? Dass überwacht worden ist, wer rein und rausgeht. Das hat man auch mit Sicherheit begründet, dass niemand irgendwie Fremdes reinkommt und dort irgendwas macht. Aber man hat die Leute natürlich kontrolliert, ne? Also wer da reinkommt, wann jemand kommt, mit wem und wann gehen sie und so weiter. Genau.
Wenn man sich jetzt nicht an Regeln hält, meinetwegen man kommt nachts um 3 erst nach Hause oder dergleichen, gibt es da Konsequenzen?
Wenn es im Wochenende ist, also bei mir im Wohnheim gab es keine Konsequenz. Wenn es aber mitten in der Woche ist, gibt es natürlich Konsequenzen, weil man möchte ja seine Arbeitskraft erhalten. Wenn man am nächsten Tag arbeiten gehen muss, dann fällt das auf, dass derjenige entweder dann nicht ausgeruht ist oder halt zu spät dann kommt und so weiter. Also das, es gab schon Einzelfälle, ne, wo sie eben halt das nicht so ganz genommen haben und die wurden dann auch teilweise auch abgeschoben, wenn sie sich nicht geändert haben. Aber es war bei uns in Wohnheim nicht so streng kontrolliert, dass man, wenn jemand um 3 gekommen ist, jemand da stand und sagte, du, wir schieben dich ab oder was auch immer, Konsequenzen. Und so. Es gab ja Möglichkeiten, dass man Spätschicht hatte oder Nachtschicht oder sowas. Dann kommt man eben halt mal später in den Wohnheim. Mhm. Da war immer rund um die Uhr jemand da, ein Pförtner, genau.
Und es gibt gleichen Lohn, wie auch die DDR-Bürger hatten?
Es gab den gleichen Lohn auf dem Papier, aber am Ende ausgezahlt wurden eben abzüglich dieser 60% von dem Sockelbetrag, der da festgelegt worden war. Alles andere musste man eben unterschreiben dafür, dass eben halt zum Beispiel, ich habe 300 bis 400 Mark bekommen und da habe ich aber schon 300, teilweise auch 400 Mark dann abgezogen bekommen, ne?
Sie haben hier in Dresden als Krankenpfleger gearbeitet, im Krankenhaus. Genau. Können Sie sich an das Miteinander erinnern? Wie war denn das so mit den Kollegen? Sie sagen ja auch, Freundschaften haben sich gefunden. War das auch auf der Arbeit so?
Absolut. Also der zweite Beruf war für mich die Erfüllung natürlich, weil den habe ich mir selber ausgesucht. Ich hatte da auch ein bisschen Kindheitserinnerungen. Mein Onkel war selber Krankenpfleger und als ich dann auf der Berufssuche war, fiel mir ein, Mensch, dein Onkel war nur Pfleger und der hat immer so schöne weiße Sachen an, der hat die Sprechstunden übernommen, hat die Leute gespritzt, Blut abgenommen. Ich meine, es war bei mir auch noch ein bisschen der Hintergrund, mit dem Beruf kannst du überall auf der Welt arbeiten. Ohne man jetzt Industrie braucht, das war diese Taktik, wo ich gesagt habe, naja, wir haben ja schon Berufe gelernt und das hat sich herausgestellt, dass aus diesen Berufen nichts geworden ist mit den Menschen, die da zurückgegangen sind. Mhm. Also lerne ich einen ordentlichen Beruf, den ich überall ausüben kann und so kam ich dann zum Pflegeberuf. Am Anfang war es natürlich nicht einfach. Ne? Ich kam dann eben halt in die Schule, in die Lehre. Völlig andere Umgebung. Pflegeberuf ist ja auch einer der strengsten Berufe. Und Pflege ist ja Vertrauenssache. Man geht ja mit Menschen um. Und ich hatte tatsächlich einen Freundeskreis, nicht nur als Kollegin, sondern es hat sich auch ein Freundeskreis gebildet, wo wir privat sehr viele Sachen zusammen gemacht haben. Mhm. Und schon als Auszubildende, also ungemeine Solidarität und auch Unterstützung, sowohl in der Schule, in der Berufsschule, als aber auch im Krankenhaus selber. Da hat sich so ein Freundeskreis gebildet, wo wir Freundschaften geschlossen haben, die bis heute noch andauern. Und das hat mir sehr viel geholfen, auch diesen Beruf zu erlernen. Und wenn es Schwierigkeiten gab, da hat man auch gleich Partei für mich ergriffen. Muss man dazu sagen, es gab natürlich auch diskriminierende Erfahrungen. Das bleibt nie aus, wo Menschen gibt es auch Diskriminierungen. Und manchmal kam sogar von den Patienten selber. Das ist ja auch normal. Ne? Das ist ja kein Ort der freien menschlichen Eigenschaft. Aber ich habe tatsächlich... Nicht nur ich war da noch einen Kollegen gehabt, wir haben eine sehr gute freundschaftliche Berufsausbildungszeit genossen und danach auch ins Arbeitsleben. Also tatsächlich habe ich dann diesen Beruf als meinen Traumberuf bezeichnet. Mhm. Ich möchte es nicht missen. Das ist, wenn ich nochmal einen Beruf ausüben würde, würde ich das machen. Also wenn ich jetzt nochmal lernen müsste, würde ich nochmal den Beruf ergreifen. Ich bin auch dann sehr zeitlang im Personalrat mit aktiv gewesen, wo ich dann auch die Kolleginnen auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden habe und also eine gewisse Anerkennung bekommen. Ich erzähle das deshalb, weil es wichtig ist, wenn Menschen, also wir sind ja jetzt auf der Suche nach Fachkräften und am Anfang sind das nicht alles Fachkräfte, aber wenn man sich Mühe gibt, da können daraus wunderbare Fachkräfte werden und die können auch den anderen neue Ankommenden auch als Beispiel dienen. Deswegen, ich kann nur empfehlen, diesen Beruf zu ergreifen und wenn man so Glück hat, so ein Krankenhaus im Team zu kommen, wie ich es gehabt habe, dann bekommt man seine Erfüllung. Ich war ja immerhin schon 35 Jahre. Ne?
Hat Sie das auch bewogen, zu bleiben, nachdem die DDR nicht mehr war?
Das war zum Teil auch der Grund, warum ich eigentlich noch geblieben bin. Als ich diese Ausbildung gemacht habe, war mein Plan, okay, wenn du fertig bist, hast du einen guten Beruf, da kannst du dann nach Mosambik zurück und da findest du auf jeden Fall Arbeit. Also ich war ja auch sehr jung gewesen, 20, 24 oder sowas und dann wollte ich unbedingt dann wieder zurück. Aber dann eben Freundschaften, sehr gute Freunde, dann die erste Liebe oder die zweite Liebe. Dann kam noch der Umstand, dass als wir fertig geworden sind mit der Ausbildung, das Haus uns gebeten hat, nochmal zu unterstützen, weil es war tatsächlich damals auch so wie heute, Mangel an Pflegekräfte. Und wir waren einer der wenigen Pfleger, die ersten Pfleger, die ausgebildet worden sind. Und als das Krankenhaus uns gefragt hat, wir fühlten uns natürlich geehrt. Und bei mir kam so ein bisschen so eine gewisse Schuldkomplex. Ach, ich habe ja eine sehr gute Ausbildung genossen. Ich habe hier sehr viele Menschen kennengelernt, die stecken jetzt im Not. Die fragen mich und bitten mich, ob ich dann nicht doch nochmal 2 Jahre oder sonst arbeiten kann. Dann mache ich das natürlich. Also das war für mich so, ich gebe das zurück, was ich bekommen habe. Indem ich dann sozusagen für 2 Jahre arbeite und dann kann ich dann weitergehen. Aber das ist immer, das Leben läuft das nicht so, ne? Nach Plan. Ich bin da 2 Jahre und dann bin ich weg. Ja, das kam dann immer eins nach dem anderen. Ich habe dann Menschen kennengelernt, ich habe die Stadt, ich habe Land, ich bin am längsten hier in Sachsen. Ich habe tatsächlich Sachsen richtig kennengelernt, mit seinen, alles was da ist, Schönheit, Natur und so weiter. Und ich war auch ein Naturmensch. Ja, und da habe ich mich einfach immer mehr verliebt. Und irgendwann war die Frage, naja, willst du das wirklich weg? Ja, also man war mitten im Leben. Ich habe dann sehr viel frühzeitig auch mit ehrenamtlicher Tätigkeit angefangen, mit Vereinsarbeit. Ich habe mehrere Vereine gegründet, auch andere Migranten und Beraterinnen, auch in der Berufsausbildung teilweise auch mit eingebracht. Und dann ist man einfach mitten, voll mitten im Leben und man spielt dann plötzlich eine Rolle und dann ist man zu Hause. Wenn man dann bewusst wird, ach so, ja, was denn jetzt, willst du wirklich weg? 98 war das dann gewesen und dann dachte ich mir, okay, dann geht's doch mal nach Hause. Dann bin ich dann mal einmal nach Mosambik geflogen und dann war es plötzlich nicht mehr das Zuhause in dem Sinne. Also ich war wieder Gast. Ich habe mich natürlich gefreut, aber nach einer gewissen Zeit habe ich gedacht, okay, du willst doch jetzt langsam nach Hause, ne? Weil da ist deine geregelte Freizeit, deine geregelte Arbeit und dein Einkommen. Hier bist du sowieso dann nur Gast. Naja, gut, probieren wir es mal. Also dann bin ich wieder zurückgekommen und dann habe ich nochmal überlegt und dann überlegt, aber mit der Zeit war man dann so verwurzelt, dass man gar nicht mehr unterscheiden könnte, wo ist denn jetzt tatsächlich meine Heimat. Ja, da kommt dann plötzlich, dann hat man zwei Heimate. Das eine, wo man geboren worden ist, das andere, wo man bewusst aufgewachsen ist und deine ganzen Chancen, meine erste Berufsausbildung, meine erste Liebe und so weiter, alles erlebt hat. Und dann will man nicht mehr ein anderes Zuhause haben, dann ist man dort zu Hause, wo man eben halt gerade ist. Und das ist bis heute so. Mittlerweile schon fast 60 Jahre hier alt und dann ist man dann zu Hause, so ist es. Also ich komme hier aus Sachsen wahrscheinlich nicht so einfach weg. Fällt mir einfach schwer.
Also Sie wollen ja auch gar nicht, ne?
Nö. Also wenn Sie mich so fragen, nein, also ich fühle mich wohl.
Ja, Herr Czermiete, dann vielen, vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben von den Vertragsarbeitern und auch von dem Miteinander in der DDR und wie sich das angefühlt hat. Und natürlich nach wie vor schön, dass Sie hier bei uns zu Hause sind. Obrigada.
De nada. Obrigado a mi.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Vertragsarbeiter in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch Unheimliche Heimat, Gruselgeschichten auf der Spur. Einen Podcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Und auch ein Tipp, der Sachsen-Politik-Podcast, jede Woche mit dem politischen Geschehen in Sachsen. Dabei geht es um Herausforderungen und Chancen für die Politik im Freistaat. Und jeden Freitag hören Sie eine neue Folge in der ARD-Audiothek.
Sachsen ist
dieses herrliche, tolle, deutsche Bundesland mit so langer Tradition.
Und Politik in Sachsen ist zugespitzt.
Wir haben es geschafft, dass rechts geil ist und links ist dumm.
Ich hätte gehofft, dass die AfD mehr bekommt.
Ja, wenigstens scheint die CDU zu führen. Der Rest sieht relativ traurig aus.
Ich sehe im Moment keinen Politiker, der das wirklich mal in die Hand nimmt.
Politik in Sachsen ist kompliziert.
Auch wenn im Rahmen der Verfassungsmetaphysik nunmehr eine vermeintliche Verfassungserwartung herangezogen wird und proklamiert sei, es sei eben nur möglich, seine Ablehnung mit der Wahl eines Bewerbers zum Ausdruck zu bringen, vermag genau dies nicht zu überzeugen.
Politik in Sachsen ist drastisch.
Dieses Flugzeug, in dem wir uns befinden, das wird nicht weiterfliegen, sondern das befindet sich im freien Fall und im Sinkflug und wird irgendwann zerschellen.
Nach dem Motto, es ist nur eine Phase, Hase, das ist Quatsch. Wir haben eine letzte Chance bekommen.
Sachsens Landespolitik auf den Punkt gebracht. Ausgewogen, verständlich, hintergründig im Sachsen-Politik-Podcast von MDR Sachsen.
Ich lasse mir nicht von Journalistinnen und Journalisten etwas in den Mund legen.
Deswegen frage ich.
Aber bin der Meinung, dass wir hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind und dass wir hier Qualitätsjournalismus erleben.
Der Sachsen-Politik-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.